Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Festgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ein Jahresfest, 60 Jahre das Julius-Schniewind-Haus, das heißt 60 Jahre heilsames und heilendes Wirken unseres Gottes mitten unter uns in der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Und zugleich der gemeinsame Gottesdienst mit allen Gemeinden aus dieser Stadt heute am 12. Sonntag nach Trinitatis. Und wir hören den Predigttext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Er steht beim Propheten Jesaja im 29. Kapitel, die Verse 17 bis 24. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbar werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Dann wird es ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern, es wird aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist, dem Tor und beugen durch Lüge das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Haus Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen, und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Liebe Gemeinde, das ist ein sehr hoffnungsvoller, bildhafter, weitreichender Text. Besser gesagt, eine Prophezeiung. Wir müssen uns vorstellen, dass sie vor mehr als 2500 Jahren Jesaja ins Herz gegeben worden ist und er sie ausgesprochen hat. Und wie einige Ausleger darauf hinweisen, er damit die Heilszeit verkündet, auf die wir alle zugehen, auf die Israel wartet, und das verbindet uns mit diesem Volk des alten Bundes. Gemeinsam warten wir darauf, dass diese Zeit des Heiles und der Heilung, des Friedens und der Freude an Gott für alle Menschen erkennbar und mit nachvollziehbar hereinbrechen wird. Von mehr als 2500 Jahren gesagt und doch noch nicht eingetreten. Das ist die Spannung, in der wir leben. Wir könnten sagen, unser Leben vollzieht sich wie das Leben unserer Kirche und das Leben des Volkes Israel in dieser Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung. Und für uns stellt sich heute die Aufgabe, was können wir aus dieser Botschaft für uns heute lernen? Was können wir nachvollziehen, bedenken? Man könnte auch sagen, murmeln vor sich her, damit es im Herzen bewegt wird und zu unserer Grundexistenz mit wird. Das ist das eine. Und das andere, was ist aus dieser Gesamtbotschaft, die so weit in die Zukunft reicht, die Botschaft für uns heute, sozusagen eine Teilbotschaft? Zunächst wollen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, an dieser Stelle, wie auch an vielen manchen anderen, gehören wir zusammen. Israel, das alte Bundesvolk, wir, die Jünger Jesu. Beide sind wir auf dem Weg durch die Geschichte und der Heilsgeschichte und warten auf diese Erfüllung zu, dass diese prophetische Zusage Gottes zum Heil der ganzen Welt nicht nur teilweise aufleuchtet, sondern alles durchdringt. Und von daher stellt sich eben diese Frage: Was können wir aus dieser Botschaft für uns heute lernen? Und nochmal, was ist diese Botschaft für unsere Zeit? Eines möchte ich noch voranstellen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir, wenn wir ein Bibelwort aus dem Alten Testament hören und bewegen und auf uns wirken lassen, uns klar machen, es gilt zunächst immer dem Volk Israel. Dann kommt die Gemeinde Jesu dran. Und schließlich können wir darüber nachdenken, was es für die Völkerwelt bedeutet. Diese Reihenfolge gilt es einzuhalten. Und wenn wir das nicht tun, kommt ein Gemisch zustande, das nicht weiterhilft. Und das Zweite an dieser Stelle: Es ist immer wieder wichtig, sich deutlich zu machen, Gott ist und bleibt der Handelnde bei dem, was er bewegen will und was er durch die Geschichte zur Vollendung bringen will. So viel vorab. Und nun zu der Frage: Was können wir von der Botschaft des Propheten Jesaja für uns heute lernen? Von den verschiedenen Aspekten aus dieser Fülle dieses Bibeltextes möchte ich mich ziemlich an dem Anfang orientieren, wo es heißt: Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll das der Libanon fruchtbar werden, und was fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen, und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Mir ist aufgefallen mit diesen Worten: Wohlan, noch eine kleine Zeit, dass uns immer wieder deutlich sein muss, Gott handelt stets zu seiner Zeit, und das ist eine andere Zeit als unsere Zeit. Das Zweite: Gott ist es, der uns die Ohren öffnet, dass wir wie Jünger hören können. Und Gott ist es, der die Augen öffnet, dass wir sehen können, wie Jünger sehen. Bleiben wir bei dem Ersten. Gott handelt stets zu seiner Zeit. Seine Zeitangabe ist das. Und immer wieder werden wir in der Heiligen Schrift diese Zeitangaben hören, die in gewisser Spannung zu unseren Zeitvorstellungen stehen. Denken wir daran, dass Jesaja auch das Kommen Jesu angekündigt hat, dass er das Friedensreich verkündet hat. Und wie lange hat es gedauert, bis Lukas im Evangelium uns berichten konnte: Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und wir wissen, was diese Zeitangabe bedeutet hat. Der Retter und Heiland der Welt wurde geboren in Bethlehem, unter schwierigen und unwürdigen Umständen Und dennoch, genau das war Gottes Zeit. Deshalb kann der Apostel Paulus diesen Zeitpunkt gegenüber der Gemeinde im Galaterbrief auch als eine aus Gottes Sicht erfüllte Zeit beschreiben. Und sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott handelt stets nach seiner Zeit. Verheißung der Geburt des Heilandes weit voraus. Und Israel musste warten, bis es sich erfüllt. Und in diesem Zusammenhang noch eine mehr indirekte Zeitangabe Gottes. Und von dieser Zeitangabe leben wir bis heute. Als Jesus auf diese Erde mit seinem Sühnetod am Kreuz seine Zeit erfüllt hatte, konnte er die drei wichtigsten Worte aussprechen, die je auf dieser Erde gesprochen worden sind. Und sie machen deutlich, Wichtiges, Wesentliches braucht nie lange Seiten und Sätze. Er hatte nur gesagt, es ist vollbracht. Und seit dieser Zeit ist das Kreuz das Lebenszeichen für uns, für alle geworden. Und ein Theologe formulierte es auch einmal sehr kurz. Er sagte, das Kreuz ist der einzige Ort in der Welt, an dem du keine Anklage, sondern nur Freispruch hörst. Wie befreiend. Gesagt zu Gottes Zeit. Am Kreuz, nicht bei einer Großveranstaltung, sondern da, wo alle anderen dachten, jetzt ist es zu Ende. Gottes Zeit und unsere Zeit. Kommen wir zurück auf unsere prophetischen Worte und die Zeitangabe bei Jesaja. Auch er beginnt mit so einer Zeitangabe Gottes. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile. Gott allein weiß, wie lange diese kleine Weile ist. Und Gott, der daran auch seine Größe zeigt, mutet mit solchen Zeitangaben und solchen prophetischen Worten uns allen etwas zu. Vor länger als 2500 Jahren ist dieses Wort ausgesprochen. Der Grund ist gelegt. Auf diese umfassende, sichtbare Wirklichkeit gehen wir zu. Und bis dahin gilt für uns das Prinzip Hoffnung. Und zwar eine Hoffnung, die einen festen Grund hat. Und der feste Grund heißt, es ist vollbracht. Dennoch, diese Worte haben über diese lange Zeitspanne dem Volk immer wieder die große Hoffnung zum Leben gegeben. Trotz vieler widrigen Umstände. Und deren hat das Volk der Juden bis heute mehr als genug zu durchleiden gehabt, bis hin zum Versuch der Totalzerstörung und der Totaltötung. Und wieder erleben wir, dass Antisemitismus und damit ein Widerstand gegen Gott sich in unserem Land und in dieser Welt durch Sprache und Gewalt ausbreitet. Dagegen steht dieses Wohlan. Und wir müssen nicht dabei bleiben, dass dieses Wohlan dagegen steht, sondern wir kennen bereits Zeitzeichen, die auf diese besondere Friedens- und Heilszeit hinweisen. Ich denke zum Beispiel an diese umkämpfte, wie umstritten, aber unwiderruflich erfolgte Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948, nach über 1900 Jahren Zerstreuung, Verfolgung, Vertreibung und immer wieder hören müssen, wohlan, noch eine kleine Zeit. Oder ich denke daran, dass 1967 Jerusalem wieder die Hauptstadt Israels wurde. Zeitzeichen auf dem Weg der Gesamtvollendung. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, es ist noch eine kleine Zeit. Auf diesem historischen Hintergrund dieses Anfangswort der Jesaja-Prophezeiung zu hören, klingt in unseren Ohren nun noch einmal anders. Es klingt näher herangekommen. Und das könnte uns mit Hoffnung und Freude trotz der Spannung erfüllen. Vorfreude, dass dieses Wort wohlan noch eine kleine Zeit sich tatsächlich erfüllt. Und alle, die wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk wie mit der Gemeinde Jesu im Blick haben, stärkt dieser Halbsatz. Er stärkt unser Gottvertrauen und unsere Christusnachfolge mitten im Alltag. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir uns dann die Frage einmal stellen, wie ist das eigentlich bei uns selber mit Gottes Zeit und eigener Zeit im alltäglichen Leben? Vertrauen wir darauf oder versuchen wir, Gottes Zeit in unsere Zeit hinein zu instrumentalisieren? Versuchen wir, ihn herabzuziehen, dass unsere Zeit mit seiner Zeit übereinstimmt? Gibt es Erinnerungen an Erfahrungen, wo man etwas nach Gottes Zeit unbedingt bewegen und erledigen wollte? Und wie war da der Ausgang? Gibt es Erfahrungen, wo im Nachhinein deutlich wird, da hat sich etwas Unerwartetes in unserem Leben gefügt, obwohl es gar nicht in unserem Zeitplan war? Und wir merken, da war Gottes Zeit. Mir hilft eine kleine Formulierung eines Theologen, immer wieder zwischen Gottes Zeit und meiner Zeit unterscheiden zu lernen und das zu üben. Er sagte einmal, alles, was sich nicht fügt, ist Unfug. Nun zu diesem Gedanken, Gott öffnet die Ohren, dass wir hören können wie Jünger. Wie komme ich auf diese Verbindung an diesem Text? Weil Jesaja selber diese Verbindung bringt. Er sagt, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam gewesen. Dieses Erwecken unserer Hörmöglichkeit zu Gott hin, dass wir hören können, wie Jünger hören, ist ein elementar lebenswichtiger Vorgang für uns in der Christusnachfolge. Und es ist so wichtig, dass wir auch schauen, wo gibt es Orte, die uns dabei helfen, dieses Hören zu lernen. Und ich denke, zu diesem Ort gehört seit 60 Jahren das Schneewindhaus. Und wir können von Herzen dankbar sein, dass in dem Land der Reformation, aber auch in dem Land, wo andere Kräfte sehr stark sind, es einen solchen Ort gibt. Er weckt mir alle Morgen das Ohr. Nur Gott kann uns dieses Ohr öffnen. Und nicht umsonst steht in den Sprüchen bereits, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, das macht beides der Herr. Jochen Klepper, uns meistens allen bekannt, hat das ja in seinem Morgenlied dann auch entsprechend aufgenommen. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Deshalb können wir an dieser Stelle immer nur wieder um diese Gnade bitten, öffne mir das Ohr. Ob es durch das vernehmende Lesen der Heiligen Schrift ist, ob es mir entgegenkommt durch eine Frage oder eine Ermutigung einer Schwester, eines Bruders, einer Lebensbiografie, die ich lese, oder eines Schicksalsschlages. Wie Gott mir das Ohr öffnet, das darf ich ihm überlassen. Aber dass es mir immer wieder öffnet, nicht nur einmal, sondern immer wieder, darum können wir bitten und das ist mir bei dieser Jesaja-Prophezeiung noch einmal deutlich geworden, er tut es. Und was können wir hören? Zum Beispiel Gottes großes Ja über unserem Leben, egal wie wir zum Leben gekommen sind. Der Beter des 139. Psalms sagt in Vers 16, so wie Luther es übersetzt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Ich finde das immer wieder einen ganz starken Satz, weil er jede Theorie, ab wann menschliches Leben ist, auf den Kopf stellt. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Oder er sagt denen, die immer wieder, aus welchen Gründen auch immer, ihre Selbstannahme so schwer annehmen können, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ebenso dürfen wir hören Worte, die Jesus uns zuspricht. Wenn er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, darum geht hin. Nicht aus Gutmenschentum, nicht aus Idealismus, nicht um eine neue Partei zu gründen, nicht Gott, um Gott zu verteidigen, sondern weil mir alle Gewalt gegeben ist, darum geht und machet zu Jüngern. Und dann ist auch dieser Zuspruch Jesu wirkmächtig, wenn mir zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben. Das darf ich hören, wie ein Jünger hört. Oder dass er zu mir sagt und zu uns, ihr seid meine Freunde. Oder dass er sagt, sorget nicht für euer Leben. Oder dass er sagt, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschaffen zum Reich Gottes. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Solche Worte so zu hören, indem ich sie auf mich beziehen kann und danach auch handle, unabhängig äußerer Umstände und innerer Gefühle. Da kommt es zu einem Aufleuchten des zukünftigen Heils mitten in unserem Alltag. Da erleben wir etwas, dass es stimmt. Verheißung wird sich erfüllen. Und ein Stück davon darf ich selber in diesem Augenblick wahrnehmen. Und meine Hoffnung und mein Glaube wird dadurch gestärkt. Ähnlich ist es mit der Aussage, Gott öffnet die Augen zu sehen, was nur Jünger sehen können. Es braucht für uns auch dieses Wirken Gottes, dieses schöpferische Wirken, dass wir Sehende werden. Das heißt, dass wir sehen, wie Jünger sehen und Sehende bleiben. Was das Reich Gottes betrifft, was Gottes Plan zur Vollendung dieser Schöpfung betrifft und das mitten in der Weltgeschichte, so wie sie die Medien uns zum großen Teil gefiltert vorsetzen. Sehen können wie Jünger sehen. Das sind nicht die, die immer nur die Fehler sehen. Das sind nicht die, die immer nur die Unheilsgeschichten sehen. Das sind nicht die mit dem unbarmherzigen Blick. Das sind die, von denen es heißt, selig sind die Barmherzigen. Zum Sehen, wie Jünger sehen, gehört mit barmherzigen Augen zum Beispiel sehen. Und Jesaja weiß um Gottes Blick auf diese Welt, die er so sehr liebt. Wie ist das sein Blick, den er uns vermittelt, als seine Jünger? Auch da beschreibt Jesaja erst einmal die Wirklichkeit, indem er sagt, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, aber über dir wird aufgehen der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Er weiß um die Dunkelheit, aber er verteufelt sie nicht. Er nimmt sie als Wirklichkeit der gebrochenen Schöpfung und weist aus dieser Dunkelheit heraus auf das Licht, das Jesus ist. Ich bin das Licht der Welt. Und auf das Licht, das in der Vollendung der Heilszeit scheinen wird. Wie erleben wir heute Dunkelheit? In der manipulativen Tendenz in der Medienwelt, da wo die Werbung es geschafft hat, dass die Menschen mehr auf die Werbeprodukte schauen, als auf das, was sie wirklich brauchen und Bedürfnisse geweckt werden, die wir gar nicht haben? Wenn wir Krankheiten sehen, die auf der ganzen Welt die gleichen sind, Depression, Passivität oder Suchtstrukturen. Wenn wir mitbekommen, wie die Blindheit im Bereich auf die Heilsgeschichte Gottes um sich greift. Solche Erscheinungen, solche Ausdrucksweisen verdunkeln nicht nur die Sicht auf das Wachsen und Werden des Reiches Gottes, sondern das ist Dunkelheit. Und wie wichtig ist es, dass deshalb Gott den Jüngern die Augen öffnet, dass sie sehend werden und sehend bleiben, nämlich das Licht der Welt, den Heiland der Welt, dem alle Macht gegeben ist, dem Himmel und auf Erden, der in jeder gegenwärtigen Situation alles zum Heil wenden kann und der unsere Blicke ausrichtet auf das Friedensreich, auf das kommende Heil für die ganze Welt und es dabei einen barmherzigen Blick für den Nächsten, für mich selber und für die leidende Schöpfung schenkt. Dass das nicht im Selbstlauf geht, wird daran deutlich, dass Jesus selbst Jüngern, die mit ihm über 3,5 Jahre durch das Land gewandert sind, nach der Auferstehung diese Augen öffnen musste. Wir wissen, wie blind der Thomas war, der nur gesagt hat, ich glaube das nicht, dass er auferstanden ist. Es sei denn, dass ich meine Hände in seine Wundmalen legen kann. Und die Antwort Jesu, nicht nur, dass er es berühren durfte, sondern selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir könnten es ein Stück verändern und sagen, selig sind, die trotz bestimmter Umstände die Heilsgeschichte dahinter sehen können. Das Licht der Welt. Oder da ist der Petrus, dem Jesus auch die Augen öffnen musste, der zunächst dem Auferstandenen, der auf dem Wasser ihnen entgegenkam, mutig entgegengehen konnte, aus dem Boot aussteigen wollte, auf Befehl des Herrn. Aber anstatt weiter auf Jesus zu schauen, schaut er auf die bedrohlichen Wellen und sein Vertrauen ist dahin. Wenn Jünger, die sehen können wie Jünger, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat, ihren Blick aber auf die Wellen und nicht auf den Herrn wenden, dann geht es uns meistens ebenso wie dem Petrus. Und deshalb ist es so wichtig, dass im Löwesaal des Schneewindhauses dieses Bild hängt, das uns immer wieder daran erinnert, selber darauf zu achten, dass die sehenden Augen, dass wir sehen können wie Jünger, die uns der Herr geschenkt hat, dass wir selber dafür sorgen, dass sie bleiben. Oder immer wieder wir Sehende werden können. Das war der Teil, wo ich gesagt habe, was können wir aus der Jesaja-Prophezeiung von den vielen Aspekten, die in diesem Abschnitt sind, für uns heute bedenken oder auch lernen. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Er hat seine Zeit. Die Spannung mutet er uns zu. Er ist es, der uns Ohren gibt, dass wir hören wie Jünger. Und er ist es, der uns Augen schenkt, dass wir sehen wie Jünger. Aber was ist nun damit von dieser Prophezeiung her die Botschaft für uns heute zwischen den Zeiten? Und ich denke, dass sie Zeit entsprechend auch immer etwas verändert, immer einen anderen Gesichtspunkt in den Vordergrund hebt. Ich möchte eigentlich heute sagen, mir ist aufgefallen, wie wenig in unserer Kirche noch davon geredet wird, und das gehört zur Kernaufgabe, zur Kernverkündigung, dass Jesus wiederkommt. Dass wir auf das Heil, auf die Heilszeit zugehen. Und Und ich finde es fast beschämend, dass Wissenschaftler und gerade solche, die von sich sagen, dass sie keine Beziehung zum christlichen Glauben haben, ihn mit Dringlichkeit darauf hinweisen, dass es eine Endlichkeit dieser Schöpfung gibt und dass die Geschwindigkeit, auf diese Endlichkeit zuzugehen, sich immer mehr erhöht. So wie wir heute schon dabei sind, dass sich alle 2 Jahre das Wissen der Welt verdoppelt. Sie sagen das aus ihrer Kenntnis heraus und nicht, weil sie ein prophetisches Wort haben. Und wir als Kirche bekennen an jedem Sonntag im Glaubensbekenntnis, dass er wiederkommen wird. Und doch bleibt diese Botschaft irgendwo auf der Strecke. Wir rücken immer mehr zusammen und sind immer dichter beieinander. Dafür gibt es so eine neudeutsche Formulierung: Ich bin ganz bei Ihnen. Und wir verlieren immer mehr aus dem Blick das Ziel. Er kommt wieder. Und es gilt, dass wir darauf zuleben und andere mitnehmen. Wenn wir diese Spannung nicht mehr halten zwischen Verheißung und Erfüllung und der Zeit dazwischen, dann gibt es immer eine Eigenbewegung zu der einen oder anderen Seite. Die einen, die nicht mehr die Wirklichkeit wahrnehmen, und die anderen, die so in der Wirklichkeit sind, dass sie nicht mehr das Ziel erkennen. Für mich ist das so diese Botschaft, dass wir als Jünger Jesu sehend, was ist und was kommen wird, über das Wiederkommen unseres Herrn zum Heil der Welt in den Gemeinden lehren, unter den Menschen es bezeugen und uns selber darauf vorbereiten und stärken und uns zu freuen, dass es Zeichen der Zeit gibt, die uns zeigen, er kommt. Und vielleicht dürfen wir sogar dann noch schon dabei sein. Diese Botschaft, die, wie gesagt, kaum von der Kanzel gepredigt und in Gemeinderäumen so gut wie nicht mehr bedacht wird, gehört zu unserem Auftrag als Jünger in dieser Zeit, ausgelöst auch durch dieses Prophetenwort und gehört hinein in den Auftrag des Schneewindhauses. Für Bernhard Jansa gehörte Pfarrer Christoph Blumhardt zu denen, die diese Botschaft glaubwürdig verkündigt und gelehrt haben, und von dem er dies übernommen hat. Und es ist ein kostbares Geschenk, sagen zu können, seit 60 Jahren gibt es diesen Landeplatz der Liebe Gottes mit dieser Botschaft von dem wiederkommenden Herrn zum Heil der Welt hier unter uns. Und wenn ich das jetzt zum Schluss noch mal etwas locker sagen möchte, dann würde für mich die Zusammenfassung etwa so lauten: Und da man heute sagt, offiziell, man ist erst mit 65 Jahren plus x Rentner, dann kann oder darf diese aktuelle Botschaft mit der Weisheit und Gelassenheit und dem Humor eines 60-Jährigen, aber zugleich mit der Lebenserfahrung der Klarheit eines 60-Jährigen gelehrt und verkündigt werden. Dazu allen, die diesen Auftrag Gottes im Schneewindhaus mit Herz und Hand und Geist umsetzen, auch allen anderen, die als Jünger Jesu dies so leben, allen wünsche ich dazu Freude, Kraft, Gelingen und Vollmacht. Denn unser Herr kommt. Und unsere Antwort darauf sollte immer sein: Ja, komm bald, Herr Jesus, und mache uns bereit und hilf, dass wir viele mitbringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.